Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Und hallo auch an die Podcast-Taube. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt jemals wieder abgewöhnen kann.
Brütet, ne?
Die brütet, ja. Die ist fleißig dabei zu brüten und kriegt jetzt ein bisschen den heißesten Scheiß auf die Ohren.
Okay, da bin ich jetzt mal gespannt.
Erinnerst du dich eigentlich noch an die Debatte rund um den Debütroman von Charlotte Gneuss, Gittersee?
Also ich erinnere mich noch, dass plötzlich so eine Liste auftauchte von Ingo Schulze. War er das, der das geschrieben hat? Ich glaube schon.
Ja.
Ne? Ja, und wo er irgendwie, ja, so Punkte auflistete, was seiner Meinung nach nicht an diesem Buch stimmte, bezogen auf die Lebensrealität in der DDR oder wie es war, so, ne? Also wirklich so ein bisschen, und das ist alles so ein bisschen, ja, seltsam. Irgendwie hatte das so was Seltsames, was nicht so ganz abgeschlossen war, so in der Berichterstattung und so auch. Es hieß dann nur plötzlich, es gab diese Liste und die ging dann irgendwo rum und nichts Genaueres wusste man so gefühlt.
Gut, ich nehme dich nochmal kurz mit in die Zeit von vor 3 Jahren. Damals hatte es Charlotte Gneuss mit Gittersee auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft und dann ist dieses Gewitter um diese vermeintliche Mängelliste losgegangen. Der Deutschlandfunk hat den Fall jetzt neu aufgerollt. Ich hatte vor einigen Wochen mit der recherchierenden Journalistin gesprochen und es ist jetzt in dieser Woche ein Beitrag erschienen, der die Frage nach Machtmissbrauch im Literaturbetrieb in diesem Zusammenhang nochmal stellt. Denn der Deutschlandfunk hat Neues rausgefunden und das rückt auch diesen ganzen Eklat nochmal in ein anderes Licht, wie ich finde. Was ihm jetzt bekannt geworden ist, die Mängelliste wurde nicht, wie ehemals behauptet, ohne das Wissen ihres Verfassers Ingo Schulze angefertigt. Das heißt, der Autor hat explizit davon gewusst und auch zugestimmt, dass diese Mängelliste, die er selbst über diesen Roman angefertigt hat, von seinem Kollegen Frank Witzel an die Jury des Deutschen Buchpreises weitergegeben wurde. Und Witzel hat die Liste dann an ein befreundetes Jurymitglied, nämlich Katharina Teutsch, weitergegeben. Die wurde natürlich dann auch befragt in dem Zusammenhang und hat natürlich auch angegeben, dass diese Liste keinen Einfluss auf die Entscheidung der Jury gehabt hat. Allerdings hat Gneuss es nicht auf die Shortlist geschafft und die Frage wird immer im Raum stehen, ob diese Liste das irgendwie verursacht hat. Was ich ganz interessant finde, ist, dass in der Recherche auch auf diese Liste nochmal im Detail eingegangen wird, auch auf die einzelnen Punkte. Ich habe den Link in die Beschreibung gepackt, da kann man sich das nochmal genauer durchlesen. Aber ein Punkt zum Beispiel, der ja immer so zentral war, war die Benutzung des Wortes Plastik. Mit dem Hintergrund, dass Ingo Schulze sagte, in der DDR habe es Plaste gehießen. Und es stimmt, es hat Plaste geheißen, aber schon Christa Wolf hat das Wort Plastiktüte benutzt zum Beispiel, in den 80ern, glaube ich, oder 1980 direkt. Das heißt also auch, dass diese Liste jetzt nicht des Wortes letzter Schluss ist und auch darauf gehen die nochmal ein. Am Ende steht für den Deutschlandfunk jetzt nicht die Frage, darf sie das, so wurde damals von der FAZ getitelt, sondern darf er, Ingo Schulze, das in dieser Form Einfluss nehmen auf die Karriere junger SchriftstellerInnen. Ein sehr, sehr guter Artikel, den ihr euch mal anschauen könnt und schreibt uns doch auch gern mal bei Instagram, wie ihr dieses Vorgehen seht und ob sich eure Meinung dazu nochmal geändert hat durch die neuen Erkenntnisse des Deutschlandfunk. Im Vulkan. Ha. Josef, wir haben letzte Woche über die Banned Books in den USA gesprochen, die da eben aus den Bibliotheken und den Buchhandlungen teilweise entfernt werden. Heute machen wir mit so einem Kram munter weiter. Diesmal kommt die Meldung aus Russland. Dort wurden queere Bücher des Verlags Exmo bei einer Razzia beschlagnahmt und der Generaldirektor des Unternehmens festgenommen. Vorwurf lautete, du kannst es dir denken, Verbreitung queerer Propaganda. Alles hier in Anführungszeichen verstehen bitte. Und wir reden hier jetzt nicht über irgendeinen Verlag, sondern den größten Verlag Russlands. Dazu muss man auch wissen, dass es seit einem Jahrzehnt in Russland verboten ist, Bücher über gleichgeschlechtliche Liebe zu verbreiten. Und der Vorwurf bezieht sich darum auch auf Bücher, die der Verlag inoffiziell verbreitet haben soll. Unter dem Namen eines Imprints, Popcorn heißt das, sollen diese Bücher publiziert worden sein. Und da ist es bereits 2025 zu Verhaftungen gekommen. Und ich würde sagen, wir behalten das mal ein bisschen im Auge, wie sich das entwickelt. Wird es zur Anklage kommen? Wie lange werden die betreffenden Personen in Haft sein? Und wie geht es mit dem Verlag weiter? Das sind auf jeden Fall alles so Sachen, ja, die mich so ein bisschen ratlos stimmen, weil das einfach für mich geografisch jetzt auch so zwei riesige Stellschrauben sind, zwischen denen ich mich so zusammengepresst fühle, sage ich mal, was so Demokratie und freie Meinungsäußerung und ja. Kunst der Freiheit.
Und vielleicht muss man dazu auch noch so diese Fälle dann mitdenken, die, was du das letzte Mal erzählt hast mit Frankreich, was ja auch immer weitergeht jetzt, dass die ganzen Autoren da aus diesem Hachette-Imperium so rausgehen und sowas. Ja, diese Zugriffe sozusagen, die Versuche oder auch dann die wirkliche Umsetzung von Zugriffen auf die Literatur, auf Literatur oder Gedanken, die nicht genehm sind, die nicht in den Mainstream des jeweiligen Landes passen, das nimmt auf jeden Fall zu oder hat krass zugenommen in letzter Zeit.
Ich habe dir noch was anderes mitgebracht, was mich irgendwie recht zufrieden gestimmt hat. Die Longlist für den Deutschen Sachbuchpreis ist nämlich veröffentlicht und ich freue mich sehr, dass Tilman Lahme mit seiner Thomas-Mann-Biografie dort
ist. Oh ja.
Ich erinnere mal an unsere Folge vom 23.09. letztes Jahr mit dem schönen Titel Blöd am Mittagstisch.
Nachdem Lynn entschieden hat, sie muss jetzt keinen Thomas Mann mehr lesen. Ne?
Genau, das ist wirklich, wenn ihr diese Biografie gelesen habt, dann, okay, wenn ich das jetzt sage, das kann ich ja nicht, dass man dann kein Thomas Mann mehr lesen muss, wenn man diese Biografie
Du bist da in guter Gesellschaft. So was Ähnliches hat auch Daniel Kehlmann gesagt über die Biografie, dass da eigentlich schon das drinsteckt sozusagen. Ja.
Na gut, wenn Kehlmann das sagt, dann
komm, ihr seid euch einig.
Ja, ansonsten geht es bei den nominierten Büchern um Medizinethik, um christliche Propheten in der DDR, deutsche Wirtschaftsgeschichte, Russland. Da waren wir gerade, KI und Meinungsfreiheit. Und besonders interessant finde ich das Buch mit dem Titel Szenario, die Zukunft steht auf dem Spiel, von Militärstrategin Florence Gaub. Da werden geopolitische Handlungsoptionen skizziert und man kann wohl interaktiv als Leserin mitentscheiden.
Genau, du kannst dir deine Szenarien sozusagen so dir durchüberlegen und dann gucken, was rauskommt.
Ja, erinnerst du dich an diese Mitmachbücher von früher? Wo man so Fragen beantworten musste, willst du, dass sie in die Höhle reingehen, um zu gucken, was für ein gruseliges Licht da hinten geleuchtet hat, oder sollen sie zurückgehen und ihre Eltern Bescheid geben?
Mir fallen nur diese Fragebogen in der Bravo ein, wo du so deinen Beziehungstyp rauskommst.
Ja, das ist.
Aber nee, ich weiß, dass es so Bücher gab,
Ich habe die geliebt. Ja. Ich habe ganz viele davon gelesen und ich fand das total krass, dass man sozusagen dann auf die jeweilige Seite geleitet wurde, wo es dann weiterging mit der Story, und daran habe ich mich extrem erinnert gefühlt und ich bin sehr gespannt, wie das ankommt. Also falls jemand dieses Buch schon kennt, schreibt bitte unbedingt mal, wie das ist, ob das funktioniert, ob ich mir das gerade anders vorstelle, als es tatsächlich ist, aber so ungefähr habe ich mir das dann gedacht. Am 8. Juni wird das Sachbuch des Jahres dann gekürt. Ich finde aber, die Auswahl der Themen zeigt schon mal, was gerade so aktuell brodelt. Hat dir was gefehlt?
Nee, ich bin eher überrascht, weil du hast so KI, du hast Russland, das sind so die erwartbaren trotzdem auch.
Ja.
Und Zukunftsangst und so. Und dann hast du aber Prophetinnen in der DDR, christliche Prophetinnen in der DDR.
Ich glaube, es war ein Typ.
Was?
Ein Prophet.
Ein Prophet. Ja. Ein christlicher Prophet in der DDR.
Ja.
Haben wir es jetzt. Aber trotzdem.
Ja, skurril
ne? Das ist so ein Thema, was sozusagen mal so schön angenehm da in diese Masse aus, was wir sowieso in den Nachrichten haben, so reinbricht. Und da, also ich bin gespannt.
Ja, und ich freue mich auch über das Meinungsfreiheit-Buch, weil wir kommen gerade daher in unsere News und kann davon nicht genug geben. Und wir schauen uns einfach auch nochmal an, was dann da entschieden wird. Und vielleicht machen wir auch mal wieder eine Sachbuchfolge. Die helle Kammer. Josef, kennst du noch das YouTube-Format Auf Klo?
Nein.
Echt? Hast du noch nie gesehen?
Nee, ich kenne fast gar kein YouTube-Format, muss ich sagen.
Okay.
Nur Filmkritiken.
Okay, wow. Jetzt bin ich unvorbereitet, weil ich wollte eigentlich, dachte, du sagst auf jeden Fall, na klar, und dann muss ich dazu nichts weiter erklären. Aber gut, vielleicht kennst du ja auch jemanden nicht, der gerade zuhört, dann macht das schon total Sinn. Auf jeden Fall, die Journalistin, die das dort moderiert hat, die heißt Maria Popov und die hat letztes Jahr ein Buch geschrieben. Aber kommen wir erstmal kurz zu Auf Klo. Worum ging es da? Es ging um Körperhaare, queere Themen, toxische Beziehung, die erste Periode. Und ja, grundsätzlich steckte dahinter immer der Gedanke der Aufklärung und die Normalisierung von Scham oder Vorurteilsbehaftung.
Und sie hat sozusagen dann immer in diesem Videoformat Leute interviewt, die da ein bisschen Expertise hatten, oder?
Genau, sie und andere Leute. Das war so ein ja, so ein Team aus mehreren Personen. Das Ganze ist auch sehr verständlich aufbereitet und sehr modern aufbereitet worden. Die saßen da in so einem poppigen Klo und das war so ein bisschen, ja, so ein feministisches Aufklärungsformat, wo man easy in die Themen einsteigen konnte und Leute auch selber zu Wort gekommen sind, die von irgendwelchen bestimmten Dingen da betroffen waren. Und lehnte sich natürlich, ist ganz lustig, oder? Es erinnert mich gerade an die Dennis Scheck-Geschichte aus der Schnatterecke des Damenklos. Also das ist quasi die Schnatterecke des Damenklos und damit ist auch ganz
vielleicht
klar.
Vielleicht hat ihn diese Serie so geschockt, dass er noch Jahre später quasi.
Genau, eine Aversion dagegen hat. Aber nein, das zeigt ja auch nochmal, finde ich auch ganz schön in dem Zusammenhang, kleine Abschweifung, wie wichtig diese Räume für Frauen waren, um sich auszutauschen. Ne? Also auch die Toilette als geschützterer Ort, wo man sich dann über diese Themen austauschen konnte. Und hier ist dieses Bild eben aufgegriffen in diesem ganzen Design dieser Funk. Doku, dieses Funk-Doku-Formats. Das Thema Asexualität spielt in diesen Videos auch schon öfter eine Rolle, ebenso wie das erste Mal oder Sexpositivität und Feminismus im Allgemeinen. Und das hat eben ganz selbstbewusst Maria Popov moderiert, hatte dabei aber hinter der Kamera eher gemischte Gefühle, weil Maria Popov war mit Anfang 20 zwar extrem belesen über all diese Themen, aber hatte sozusagen fast keine praktische Erfahrung. Und mit dem Buch Kein Bockclub hat sie sich jetzt auf eine Erkundungsreise gemacht rund um das Thema Asexualität und das eben ganz nah am eigenen Leben. Weil, wie du dir jetzt denken kannst, steckte hinter dieser geringen Praxiserfahrung sozusagen nicht unbedingt ein Zufall, sondern eine sexuelle Orientierung. Das Buch bewegt sich dabei sprachlich zwischen persönlicher Anekdote und der Analyse von Statistiken. Also es ist mal sehr heiter und humorvoll. Mal geht es sehr viel um Zahlen und das Buch ist trotzdem kein Sachbuch, kein reiner Fachtext und es bietet jetzt auch nicht in Bezug auf Quellen und Detailgenauigkeit diesen Umfang, den ein solcher Sachtext eben hat oder die es zum Teil zu diesem Thema auch schon gibt. Ich finde tatsächlich ist es eher so ein bisschen wie auf Klo in Kinofilmlänge und als Buch, also jetzt vielleicht ein seltsamer Vergleich, aber vom Ton, alle, die das schon mal gesehen haben, das Format wissen dann ungefähr Bescheid. Das ist humorvoll, das ist erhellend, das ist feministisch und es ist vor allem ein Einstieg und eine Einordnung ins Thema. Das Ganze wird ziemlich weit besprochen. Also neben der Asexualität, auf die ich dann gleich noch im Detail eingehen möchte, wird erstmal Sexualität im Allgemeinen besprochen. Es geht viel um Scham, um Schuld, um die Frage, wer warum Sex hat, was das mit Macht zu tun hat und wie Verlangen funktioniert. Und dabei wird eben ausgehend von den eigenen Erfahrungen erklärt und dann eben zum Teil auch mit Quellen belegt oder ergänzt oder neu eingeordnet, je nachdem, ob sich das mit der eigenen Erfahrung deckt oder nicht. Es gibt extrem viele Zitate in dem Buch aus Popsongs der Nullerjahre. Also die Kids in unserem Alter werden sich freuen und einiges wiedererkennen. Ich konnte immer so ein bisschen mitsummen, aber dann habe ich auch gedacht, wie ist das eigentlich? Es gibt ja viel aus den 90ern und Nullern, was jetzt wieder so trendet. Ich frage mich, ob das mit Musik genauso ist, aber Jean-Paul ist auf jeden Fall am Start. Wer selbst tief im Thema steckt, wird hier, glaube ich, nur bedingt Neues finden in diesem Buch, weil es dafür einfach nicht so tief in diese Spezifika reingeht, wie jetzt wirklich auf Aromantik und Asexualität spezialisierte Fachtitel. Ich glaube, das will es aber auch gar nicht sein. Nur um das nochmal einzuordnen für alle, die eben überlegen, ob das Buch was für sie sein könnte. Grundsätzlich ist es einfach ein guter Einstieg in alles, was zum Thema sexuelle Unlust zu sagen wäre, denn auch wenn Maria Popov selber asexuell ist, finde ich jetzt vom Titel und vom Cover her, zeigt das Buch jetzt nicht auf den ersten Blick, dass das der Fokus ist. Ne? Also weil, warum wir auch mal keine Lust auf Sex haben, ist ein bisschen allgemeiner gefasst und trifft natürlich jetzt auch nicht unbedingt den Kern der asexuellen Community. Das Ganze wird einfach da drumherum noch mit aufgebaut. Und ich finde, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass dieses Buch eben nicht nur für Leute ist, die selber asexuell sind oder glauben, asexuell zu sein und sich nicht sicher sind und sich belesen wollen, sondern es ist explizit für alle, so empfinde ich das, weil dieses Buch eben sehr viel mehr noch aussagt. Ich höre mal mit dir rein, wie das hier Maria Popov selbst beschreibt. Salziges Popcorn war für mich immer der einzig wahre Kinobegleiter. Die perfekte Balance aus Fett und Knusprigkeit, ein verlässlicher Snack, der nie enttäuschte. Ich wusste, dass andere Leute süßes Popcorn liebten, dass sie es als das einzig Wahre betrachteten, sich Eimer davon reinzogen und mit leuchtenden Augen erzählten, dass Kino ohne süßes Popcorn einfach nicht das Gleiche sei. Sie wollten die klebrigen Finger, die Sättigung, die Sucht nach mehr mit Freunden teilen. Ich nickte dann und tat so, als verstünde ich es. Klar, Geschmäcker sind eben verschieden. Aber wenn ein Kino mal kein salziges Popcorn hatte, dann aß ich eben Nachos oder gar nichts. Nie süßes Popcorn. Genauso fühlte es sich für mich an, wenn Leute über Sex sprachen. Ich verstand, dass es ihnen etwas bedeutete, dass es für sie ein unverzichtbarer Teil des Lebens war. Ich hörte mir ihre Erzählungen an, nickte, lachte über ihre Dating-Fails und tat so, als verstünde ich das Begehren dahinter. Aber innerlich blieb ich immer außen vor. Ich wusste, dass Menschen süßes Popcorn mochten, ich wusste, dass sie Sex mochten, ich wusste nur nicht, warum. Und ich wusste nicht, warum es mich nicht interessierte. Also beides nicht. Ihr könnt es euch vielleicht denken, von Asexualität hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas gehört. Und ich habe jetzt mal ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
Bin gespannt.
Es geht jetzt nicht um deinen Beziehungsstatus.
Der ist relativ stabil und langweilig ein bisschen.
Sondern es geht um inhaltliche Fragen rund um das Thema Sex und Asexualität. Und wir schauen mal, wie gut du dich schon auskennst.
Ach du liebe Güte. Los geht's.
Okay, Josef, was versteht man unter reaktiver Sexualität?
Gut, da kenne ich ja mich jetzt gar nicht aus. Ich würde sagen, wenn man beim Sex einfach nur reagiert, aber nicht selber sich dabei aktiv fühlt, also sozusagen vielleicht so ein bisschen lustlos ist eigentlich oder so.
Ja, du hast dir das jetzt hergeleitet aus diesem Wort und da bist du schon nah dran, aber wir gehen noch einen Schritt zurück, denn die Wissenschaft unterklärt zwei Hauptformen von, Lustempfinden. Es gibt die spontane Erregung und die reaktive Erregung. Das heißt, wir sind hier jetzt noch vor dem Sex. Spontane Erregung tritt unerwartet, das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch, und ohne spezifische äußere Reize auf. Reaktive Erregung hingegen ist, wie der Name schon sagt, eine Reaktion auf eine bestimmte Situation. Diese Unterscheidung ist bedeutsam, weil Erregungstypen die Dynamik in intimen Beziehungen beeinflussen können. Warum beschreibt sie das in diesem Buch? Es gab Forschungen, die gezeigt haben, dass Männer eben tendenziell einen stärkeren Sexualtrieb haben, aber das halt keine sinnstiftende Aussage ist, wenn man den Erregungstyp nicht einbezieht. Weil Männer sind eben häufig eher von dieser spontanen Erregung betroffen, sage ich jetzt mal. Das geht schneller, das geht aus dem Kontext, während man bei Frauen, und das ist jetzt natürlich sehr dualistisch gedacht, sie bezieht sich da aber auf alle Geschlechter, aber dass bei der Testgruppe sozusagen der Frauen eher die reaktive Erregung eine Rolle spielt. Das heißt, es geht nicht losgelöst vom Kontext. Es braucht mehr Zeit, um in die Situation reinzufinden. Und das muss man natürlich wissen, wenn man eine heterosexuelle Beziehung hat oder so, dass das einfach die Dynamik beeinflussen kann. Fand ich ganz interessant, weil hier wieder wissenschaftlich was untermauert wird, was vielleicht viele auch schon so ein bisschen erlebt haben. Kann sein. Nächste Frage. Was haben Allonorm und Allosaurus gemeinsam?
Okay, da kann ich jetzt ganz gut sagen, nö. Keine Ahnung.
Nö, keine Ahnung. Selbstbewusst, ich weiß es nicht. Ich bin sehr stolz auf diese Frage, weil die haben natürlich nichts gemeinsam. Der Allosaurus ist einer der größten fleischfressenden Dinos des Oberjura. Da kenne ich mich im Moment ganz gut aus. Mein Kind steht auf Dinosaurier. Aber Allonorm ist ein Begriff dafür, dass es gesellschaftlicher Konsens ist, dass wir alle im Laufe der Pubertät sexuelles Verlangen entwickeln. Also man geht einfach davon aus, gesellschaftlich und kulturell gesehen. Also während zum Beispiel vereinfacht gesagt die Heteronormativität davon ausgeht, dass jeweils alle das andere Geschlecht als anziehend empfinden, geht die Allonorm davon aus, dass wir überhaupt Anziehung empfinden werden. Und das ist natürlich für die Asexualität entscheidend, weil das erzeugt auch diesen Druck, dem sich asexuelle Menschen oft ausgesetzt fühlen. Hätten wir das auch geklärt? Letzte Frage, dann habe ich es geschafft, beziehungsweise du eher. Was ist der Unterschied zwischen 4B und Boy Sober?
Okay, das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob das eine ist mit Jungs und das andere ohne.
Fast. Also eigentlich überhaupt nicht.
Yeah.
Das 4B-Movement ist eine politische Bewegung aus Südkorea. Und das ist 2019 herum entstanden. Die 4Bs stehen hier für die Anfangsbuchstaben der koreanischen Worte für keine Ehe, keine Kinder, kein Dating und kein Sex mit Männern. Und diese Bewegung ist aus Protest gegen Sexismus und Femizide in Südkorea entstanden. Nach 2024 wurde das auch in den USA ein Thema, denn hier geht es natürlich um eine kollektive Verweigerung, die den Beteiligten Autonomie von patriarchalen Strukturen und männlicher Kontrolle verschaffen soll und gleichzeitig ein gewisses Druckmittel auf die Gesellschaft auch darstellt. Das ist naheliegend. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, kürzlich hat der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Dirk Peglow im Heute-Journal den Rat gegeben, einfach keine Beziehung mit Männern einzugeben.
Ja, das habe ich gesehen.
Ja, und es war ganz lustig, als ich mir das heute nochmal angeschaut habe in Vorbereitung unserer Folge, stand dann da so, ja, er rudert zurück, weil es gab übelst viel Kritik dafür. Und ich denke mir so, Leute, das ist aber die Statistik. So, er hat es einfach vielleicht überspitzt, aber sehr realistisch auf den Punkt gebracht. Okay, also 4B-Movement ist quasi etwas, was eine politische Komponente hat und etwas erreichen will und als politische Bewegung eingestuft wird. Boy Sober hingegen, da steht die persönliche Perspektive im Fokus, auch wenn es da, wie der Name schon sagt, Boy Junge, Sober Nüchtern, geht um eine Art Abstinenz von Frauen gegenüber dem anderen Geschlecht. Da steht also das Persönliche im Fokus und nicht das Politische. Und mir scheint, dass dein Buch, was du uns mitgebracht hast, so ein bisschen in die Boy-Sober-Richtung gehen könnte. Da wirst du uns gleich mehr dazu erzählen, ob das hinhaut oder nicht. Dank dir, dass du mein kleines Quiz mitgemacht hast, auch wenn du grottenschlecht abgeschnitten hast.
Ich sag dir, es ging ja schon mit Auf dem Klo los und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, echt so 95% des Internets verpasst. Also auch unseres kleinen Internetdings so.
Ja, ne? Als wir jung waren, aber, meinst du?
Ja, das sowieso. Also als wir jung waren, warst du da viel im Internet?
Na nee, aber ich habe dann schon so, auf ICQ
gechattet. Du hast schon so die Trends mitgekriegt.
Naja, ich habe halt diese Computerspiele gespielt, zum Beispiel Worms. Kennst du noch Worms mit diesen Würmern?
Ja, habe ich auch nicht gespielt.
Das habe ich gespielt und ich habe ICQ gehabt. Ich erinnere mich noch an diesen Sound, immer wenn eine Nachricht kam. Und das war es, glaube ich. Also ich war jetzt nicht sehr übermäßig im Internet aktiv, aber Windows Media Player und simple Computerspiele waren schon ein Ding.
Ja gut, bei mir war Herr der Ringe gucken ging.
Ja.
Und ansonsten habe ich auf SchülerVZ meine Freundin kennengelernt und dann waren wir 7 Jahre zusammen und dann war das.
Und dann habt ihr geheiratet und jetzt seid ihr immer noch
zusammen. Nee, dann kam die nächste, dann kam die nächste Beziehung. Ja. Aber sozusagen, dann war irgendwie so, Internet war einfach so, war halt so, ne, so.
Also aber es hat dir nicht geschadet.
Ich bin an allen Trends vorbeigerauscht.
Ja. Deswegen bin ja ich hier, damit ich dir ein paar Sachen mit auf den Weg gebe. Und bevor wir jetzt...
Meinst du, das brauche ich für mein Leben noch?
Zum Nachholen.
Dass ich das mal einordnen kann. Wobei ich finde, diese 4Bs-Bewegung zum Beispiel, als Reaktion darauf, auf dieses Femizid-Thema und so, das finde ich schon interessant von der politischen Sache.
Ne? Und natürlich könnte man da jetzt noch vertiefend drauf eingehen, aber ich habe jetzt mal so für mich für mich spannendsten Erkenntnisse aus dem Buch rausgezogen, auch um mal zu zeigen, wie weit das gefasst ist und dass es eben wirklich für viele interessant ist, weil es sich eben nicht auf die Asexualität so unbedingt fokussiert, sondern ich glaube, als das Thema richtig losging, war das Buch fast schon halb gelesen sozusagen, ne? Und dieses Thema, wer hat Lust auf Sex und warum nicht, das wird hier eher umfassend betrachtet und ist damit irgendwie auch für mich persönlich einfach sehr, sehr spannend gewesen. Ich möchte noch mit einem Zitat enden, das nochmal ganz gut zeigt, was hier alles so los ist.
Man soll ja nicht so viel schweigen im Podcast, ne? Deswegen gehe ich jetzt einfach rein. Sind wir soweit?
Um es nochmal klar zu machen, natürlich gibt es Menschen, die unter sexuellen Funktionsstörungen leiden und dazu auch medizinische oder therapeutische Behandlungen brauchen. Eine Veränderung in Hormonleveln oder Lebensumständen kann dazu führen, dass man keinen Bock hat und diesen Zustand belastend findet. Ich appelliere aber zu hinterfragen, warum Menschen darunter leiden und welche Signalwirkung die Diagnosekriterien haben. Ob etwas eine Funktionsstörung oder sexuelle Orientierung ist, kann nur jede Person für sich selbst einschätzen. Die Geschichte sexueller Diagnosen zeigt aber, was als gesund oder krank gilt, ist nie neutral. Es ist Ausdruck gesellschaftlicher Erwartungen und oft ein Spiegel dessen, wer als begehrenswert, produktiv oder in Anführungszeichen normal gelten darf. Auch ich begann deshalb, das Thema zu umgehen. Ich erfand Geschichten, weil mir die Wahrheit zu seltsam erschien. Wenn ich gefragt wurde, warum ich keinen Sex hatte, warum ich mit diesem oder jenem Kerl nicht weitergegangen war, sagte ich, ich will mir Zeit lassen oder ich bin einfach wählerisch. Ich erfand auch mal Gründe und puzzelte passende Geschichten dazu. Für meine eigene Geschichte fand ich keine Sprache.
Lynn, wir haben ja die Folge so ein bisschen konzipiert, weil wir gesagt haben, das sind so zwei Bücher über Asexualität, dann könnten wir uns das Phänomen mal angucken, weil wir auch schon vor einer Weile mal im Podcast uns am Rande über Asexualität unterhalten hatten. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Kontext ging es darum. Und du hattest dann gesagt, dass du es eigentlich schade findest, dass es nicht so wirklich viel Bücher zu dem Thema gibt und wir dann nochmal genauer gucken wollen, ob wir noch weitere Bücher finden. Und dementsprechend bin ich auf dieses Buch gestoßen. Und es ist aber ja oft so, dass wenn man dann die Bücher in der Hand hält und anfängt zu lesen, dann doch der Fokus sich auch nochmal verschiebt. Oder wie jetzt auch in deinem Fall, du erzählt hast, in diesem Buch von Maria Popov ging es um sehr viele Phänomene rund um Sexualität und um die Frage, was es bedeutet, wenn man keine Lust auf Sex hat. So ist es hier so, dass es nicht in erster Linie um Asexualität geht, überhaupt nicht, eigentlich fast sogar ums Gegenteil davon. Und trotzdem geht es auch darum, wie sehr sozusagen der bestimmte Vorstellung davon, wie Sex zu laufen hat und auch welchen Stellenwert Sex in unserem Leben hat, wie sehr das sozusagen Frauen vor allem unter Druck setzt.
So. Ja, das finde ich ganz spannend, dass du das nochmal so einordnest. Das macht Maria Popov nämlich in ihrem Buch auch, dass diese zweite Welle des Feminismus und die ganze Sexpositivität, die aufgekommen ist, natürlich eine andere Art von Druck aufbaut. Also es war ein Befreiungsschlag, Sex positiv zu deuten, aber es hatte eben auch sehr viel andere Sachen zur Folge, zum Beispiel auch die Vermarktung von Sexpositivität und die Frage, die sich auch immer stellt, wer profitiert eigentlich davon, ne? Das zu vermarkten und setzt das nicht noch mehr Druck auf weiblich gelesene Menschen, weil die auch noch sexuell performen müssen, um irgendwie auch als feministisch zu gelten zum Beispiel.
Genau, und selbst und abseits dieser Blase, die ist ja, ist es ja auch immer noch so, dass das Patriarchat ja noch sehr gut funktioniert und auch diese alten Vorstellungen von performen müssen gegenüber Männern und in heterosexuellen Beziehungen ja auch noch ein Riesending ist, ne? Also ja. Sozusagen als zusätzlicher Druck. Wir reden heute über ein Buch von Melissa Phoebos, das heißt The Dry Season, was ich in einem Jahr ohne Sex über Liebe und Begehren gelernt habe. Und die Autorin wurde 1980, das wäre auch gut, in Falmouth, Massachusetts geboren. Und sie hat ein Buch schon geschrieben, Girlhood. Das war auch ein ziemliches Phänomen. Es wurde mit dem National Book Critics Circle Award ausgezeichnet. Und da hat sie so ihren eigenen Lebensweg nachverfolgt, der ja relativ turbulent ist. Also sie hatte eine glückliche Kindheit auf Cape Cod, ist mit 20 heroinabhängig geworden, hat dann ihr Studium später als Domina finanziert und später dann ist sie mit einer Frau zusammengekommen und führt jetzt ein relativ bürgerliches Leben und unterrichtet an der Universität kreatives Schreiben. Und sie hat quasi diesen Lebenslauf genutzt in Girlhood, um zu zeigen, wie in den unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens, ja in ganz unterschiedlichen Kontexten auch, in denen sie sich dann bewegt, immer wieder das Patriarchat sozusagen auf das Leben der Frauen wirkt und die Entscheidungen beeinflusst und welche Erfahrungen man sozusagen als Frau mit misogyner Gewalt, mit Mobbing, mit Belästigung, Stalken und so weiter, all diesen Themen macht. Und das hat sie eben am Beispiel ihrer Biografie seziert. So, und ich würde sagen, wir haben hier so ein bisschen jetzt wieder so einen Ernaux-Fall, denn wenn Girlhood vielleicht das Buch ist, was sozusagen das ganze Leben von Melissa Phoebos abdeckt, bis zu dem Punkt, wo sie es geschrieben hat, dann ist The Dry Season wieder so diese Lupe, dieses eine Buch, was so einen ganz speziellen Zeitraum in Melissa Phoebos Leben sich anguckt. Und das heißt, hier geht es ums Patriarchat, hier geht es auch um Feminismus. Es ist ein feministisches Buch, auch in dem Sinne, dass die Autorin auch bewusst feministisch denkt und argumentiert. Aber der Stand ist eben nicht, dass sie sich, weil das hat sie am Anfang ihres Lebens gemacht, in verschiedenen heterosexuellen Beziehungen bewegt, sondern sie lebt schon mit Frauen zusammen. Also sie hat ihre Beziehung ausschließlich mit Frauen. Ich zitiere mal kurz. In meinem Leben standen Männer schon lange nicht mehr im Mittelpunkt. Ich war größtenteils von Freundinnen, Liebhaberinnen und Studentinnen umgeben. Von Menschen, die nonbinär, trans oder queer waren. Das heißt, das Grundproblem oder die Grundfrage, um die es hier geht, ist so ein bisschen eine andere. Und ich werde es dir jetzt schildern, das Problem. Es geht nämlich darum, dass Melissa Phoebos ein sehr problematisches, und das sind ihre Worte, Beziehungsverhalten hat. Seit ihrer Jugend trennt sie von einer Beziehung in die nächste. Sie schreibt, in den meisten Fällen überschnitten sich das Ende einer alten Liebe und der Anfang einer neuen und bildeten eine Art romantische Gänseblümchenkette.
Das ist ein sehr schönes
Bild. Das ist ein sehr schönes Bild, lügt aber auch ein bisschen, weil so so Gänseblümchen klingt ja so total nach so was ganz verspielten, kuscheligen.
Ja.
Und bei ihr hat Liebe aber oft was extrem Obsessives und sie überlegt sich dann auch, woher das kommt und beschreibt dann halt, dass sie schon seit sie Kind ist immer so Vorbilder hatte, wie zum Beispiel Colette oder die Schriftstellerin Vincent Millay, die alle ein sehr, so nennt sie das, chaotisches Liebesleben hatten und dafür auch berühmt waren und dass sie so diese romantischen Ideale von Liebe muss obsessiv sein, Liebe muss sozusagen Wuthering Heights sein, Das war immer so ihr großes romantisches Ideal und sie versteht gar nicht selber, auch im Rückblick auf ihr Leben, woher das eigentlich kam, weil sie so nicht, also sie ist jetzt nicht irgendwie auf eine Weise aufgewachsen, wo das irgendwie erklärbar wäre, dass man sagen könnte, okay, ihr hat da sowas Krasses gefehlt in ihrer Kindheit zum Beispiel, dass sie immer versucht hat, das wieder reinzukriegen oder so oder
ja,
diese Bestätigung unbedingt brauchte, ne? Aber sie hat es eben so und es ist sozusagen, deswegen stürzt sie sich von einer Beziehung in die andere und das klingt vielleicht auch ein bisschen so, als wäre sie da immer die Handelnde gewesen. Aber sie beschreibt ganz gut die Ambivalenz, dass sie einerseits sich immer um Beziehungen bemüht und auch, wie gesagt, wenn es ihr langweilig wird oder wenn sie das Gefühl hat, die Obsession ist nicht mehr stark genug, sich in die nächste stürzt, aber auch, dass sie sich halt in den Beziehungen komplett aufgibt, in dem Drang, ihren Partnerinnen zu gefallen, was so weit geht, dass sie öfter bei Sex zum Beispiel mitmacht, wenn sie eigentlich gar nicht Sex haben möchte, ne? Und einfach, weil sie dann denkt, okay, die Situation löst sich jetzt einfach leichter aus, wenn ich den Sex jetzt mitmache, als wenn ich sage, ich will das nicht und dann ist es unangenehm und so weiter.
Das ist sehr interessant, dass du das so explizit benennst. Da gibt es auch wieder eine Parallele inhaltlich zum Buch von Maria Popov, weil es natürlich auch drum geht, dass wir Sex aus ganz vielen verschiedenen Gründen haben. Das wurde sogar mal wissenschaftlich erhoben und da wurden wirklich hunderte Gründe gefunden, warum man Sex haben kann. Und das ist eben auch so eine Kritik, die sie übt in dem Buch an zum Beispiel dem Ja-heißt-Ja-Prinzip, weil eben auch das trotzdem mit Schwierigkeiten einhergeht, weil du kannst Ja sagen, aber auch einfach nur, weil du denkst, das Nein zu sagen wäre jetzt für mich entweder gefährlicher, auch das ist ja möglich, oder einfach nur umständlicher. Das ist jetzt erstmal keine Bewertung oder so, sondern nur eine Tatsache. Und das sieht man ja hier ganz gut, denn die Autorin das an ihrem eigenen Erleben so nochmal auch beschreibt.
Total, total. Das passt dann sehr gut darauf. Und was ihr dann aber irgendwann passiert, also erstens, das laugt sie natürlich komplett aus. Man kann sich das vorstellen, wenn du so obsessiv von einer Liebe in die nächste springst und auch immer sozusagen dich da komplett mit Haut und Haaren auflöst oder auflösen willst, dann ist es natürlich für dein Leben und für deinen sonstigen Werdegang einfach sehr, sehr ermüdend und anstrengend. Und dann kommt sozusagen wie so die Spitze des Ganzen. Sie gerät in eine Beziehung 2 Jahre lang mit einer Frau, von der sie komplett abhängig wird. Und sie nennt diese Beziehung im Nachhinein der Mahlstrom, was irgendwie ein ganz schönes Bild ist, finde ich, in den alles mit reingeschwemmt wird. Ihre ganze Persönlichkeit löst sich mehr oder weniger in dieser Beziehung auf bis zu einem Punkt. Und sie schreibt dann rückblickend, was ich an emotionalem Leid ertrug, erscheint mir aus heutiger Sicht unglaublich. Die Beziehung war schmerzhafter als ein Heroinentzug, schmerzhafter noch als die Migräne, die mir mit 16 den Schädel zu spalten schien. Und nachdem sie sich aus dieser Beziehung geschafft hat zu lösen, wo es wirklich zumindest in ihrer eigenen Beschreibung sehr, sehr knapp auch irgendwie war, ne, dass sie völlig durchdreht sozusagen, nimmt sie sich vor, okay, irgendwas muss ich hier ändern. Ich kann das so nicht machen. Ich muss mal zurücktreten. Ich muss mich mal rausnehmen, um es mal so zu sagen. Und um sich besser kennenzulernen und um nicht wieder diesem Muster zu verfallen, sagt sie, okay, ich nehme mir jetzt ein Jahr, also sie fängt erstmal mit ein paar Monaten an, später wird es dann ein ganzes Jahr, in dem ich enthaltsam lebe, in dem ich nämlich nicht auf Sex einlasse und auf keine Beziehung einlasse. Ganz, so schreibt sie das, ohne den Puffer romantischer oder erotischer Obsessionen. Kein Sex, keine Dates, kein gar nichts. Sag gerne.
Entschuldigung.
Gar nicht schlimm.
Ich meine, das ist so, wenn wir so Bücher haben, die so miteinander im Gespräch sind, ohne dass sie es wirklich sind, aber durch uns quasi, dann sitze ich hier die ganze Zeit und denke, ich muss was sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, da sind wir doch jetzt bei Boy Sober. Da sind wir jetzt genau bei diesem Phänomen, dass man aus persönlichen Gründen Abstand nimmt von der eigenen Sexualität und im Sinne der Heterosexualität hier in diesem Fall.
Der Homosexualität bei ihr jetzt, ne?
Ja, ja, total. Aber
genau, also aber bei Beausoleil.
Bei Beausoleil. Und einmal, ja, Abstand nimmt, um sozusagen klarer zu sehen. Und das finde ich schon auch sehr, sehr spannend, dass es auch für diesen Abstand eben sehr, sehr viele Gründe gibt. Hat sie so auch Vorbilder, die sie sich da nimmt für dieses Ganze?
Genau, damit kommen wir jetzt sozusagen zu ihrem Vorgehen so ein bisschen, würde ich mal sagen, in diesem Jahr. Der erste Teil ist vielleicht noch kurz zu erwähnen. Ich habe ja schon gesagt, dass sie mit Drogensucht zu kämpfen hatte, als sie um die 20 war. Darüber hat sie in Girlhood geschrieben. Das ist hier jetzt nicht das Hauptthema, aber sie übernimmt Teile des Prozesses aus der, ja, aus der, wie nennt man es, wenn man nicht mehr süchtig sein will?
Clean werden.
Ja, also aus diesem Prozess halt, ne? Also ich habe gerade gesucht nach einem Wort, was so diesen Prozess nüchtern werden, was weiß ich, nochmal so zusammenfasst, ne? Aber du weißt, also Entgiftung oder sowas, ja? Und aus diesem Prozess nimmt sie Sachen mit in dieses Jahr und also Erkenntnisse auch. Zum Beispiel schreibt sie eine Inventur ihrer Liebesvergangenheit, also sie guckt sich alle Beziehungen nochmal auf und listet nochmal alles auf, was war da, wie habe ich mich gefühlt, wie habe ich mich verhalten, und dann übernimmt sie auch so ein bisschen das Prinzip des Sponsors, wenn man runterkommen will von der Droge oder so, ne, dass man jemanden hat, mit dem man, der einen so an die Hand nimmt, mit dem man sich austauscht.
Ja, so ein Mentor, der einem immer wieder sagt, du schaffst das jetzt,
genau,
bleib stark.
Und den man auch anrufen kann zum Beispiel, wenn man irgendwie kurz vorm Rückfall steht. Und sie nimmt sich da so eine Frau aus ihrem Umfeld, die aber jetzt nicht eine mega gute Freundin ist und die sie auch so ein bisschen so als, also das Ziel ist, dass sie am Ende ihre Liebesinventur beichtet, in Anführungszeichen, wobei sie benutzt das Wort auch, und quasi dann nochmal von außen nochmal eine Rückmeldung kriegt, damit sie, weil das ist ihr Gedanke, sie will sich sozusagen nicht selbst belügen in dieser Liebesinventur, sie will sie wirklich klar sehen, und dafür findet sie diesen Gedanken eben gut, da jemanden zu haben.
Ich finde es wahnsinnig spannend, dass wir hier so eine Suchtparallele haben, weil ich glaube, dass das der Tatsache, wie manche Leute Beziehungen führen, wirklich sehr, sehr nahe kommt. Und das sehen wir auch, ich finde es total gut, dass du Wuthering Heights nochmal erwähnt hast, also nicht das Buch, sondern die Verfilmung, weil ich finde, die stellt eben genau auch das dar.
Genau, ja, ja.
Eine Liebe, die suchthaften Charakter hat und die deshalb irgendwie ja alle Beteiligten zerstören muss. Und das finde ich wahnsinnig krass, dass sie jetzt nicht einfach sagt, von heute auf morgen, ich höre auf, ich bin nüchtern, sondern dass sie schon erkennt, ziemlich smart, ich werde Entzugserscheinungen haben. Ich muss mich vorbereiten. Das ist eine Sucht, sich das einzugestehen.
Genau, Wahnsinn. Und sie ist auch, es gibt auch immer so Momente, wo sie kurz davor ist, sozusagen rückfällig zu werden. Und du hattest gefragt, nachdem sucht sie sich Vorbilder, wie macht sie das? Und das ist was, was mich für das Buch am meisten, glaube ich, eingenommen hat oder zumindest ein wichtiger Teil war für mich, ist, dass sie sich die Vorbilder nicht heute gesucht hat, dass sie nicht sozusagen auf den nächsten Internettrend aufgesprungen ist und dass sie nicht sagt, okay, keine Ahnung, irgendeine Influencerin hat da diesen Take und den nehme ich jetzt, weil das ist was mich persönlich, du weißt, als sozusagen Internetverweigerer in manchen Bereichen zumindest, manchmal ein bisschen nervt. Das erscheint mir irgendwie so, ja, also das kann man ja machen, da ist nichts gegen einzuwenden, und trotzdem wünsche ich mir oft gerade von Literatur ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Abstand zu diesem schnell Meinung raushauen, Meinung finde ich gut, Meinung wird jetzt hier mitverarbeitet, kommt in die Fußnote. Dieser Mechanismus, der geht mir zu schnell, und da finde ich, ist es total interessant, dass sie sich ganz, ganz alten zölibatär lebenden Frauen zuwendet, nämlich Nonnen, dem Beginenorden, also es ist ein katholischer Orden sozusagen, wo Nonnen einfach enthaltsam natürlich gelebt haben, im Mittelalter aber schon, oder auch Hildegard von Bingen, ne? Also so weit, das ist sozusagen so ihr Feld, wo sie die Vorbilder sucht. Daneben hat sie noch Autorinnen wie zum Beispiel Virginia Woolf mit ihren Gedanken über das Patriarchat oder über Mann-Frau-Beziehungen. Und Das ist auch insofern so ein interessantes Spannungsfeld, was hier aufgeht, weil Melissa Febers Vater ist in so einem sehr harten katholischen Internat aufgewachsen und der wurde von den Nonnen dort und von den von den Lehrern eben dort misshandelt und hat deswegen seiner Tochter quasi beigebracht, die Kirche ist absolutes Übel und wir machen uns die ganze Zeit, wenn wir die Kirche erwähnen, reden wir die Kirche sofort schlecht, so, ne? Und sie merkt aber sozusagen in ihrem Leben dann so eine Sehnsucht nach sowas Spirituellem. Und sie sagt, ich kann mit den Begriffen der Kirche nichts anfangen, aber mit dieser Suche nach was Höherem, nach irgendwas, was sozusagen über meinen Alltag hinausgeht, damit kann ich doch sehr, sehr viel anfangen. Und dann lass uns mal ein bisschen auf diese Reise sozusagen gehen, die sie da macht. Denn das Ganze ist schon ein Selbstfindungsbuch, würde ich sagen. Febers entdeckt im Allein seine neue Ruhe. Sie erlebt mehrere Begegnungen, wie gesagt, die ihre Enthaltsamkeit auf die Probe stellen. Aber sie macht eben auch neue Erfahrungen, die so ein bisschen wegführen von diesem obsessiven Beziehungsverhaltensmuster. Sie macht Reisen, sie reist unter anderem nach Deutschland, um diese Kloster von den Beginen und von Hildegard von Bingen zu sehen. Sie reist nach England und reist da so ein bisschen wie Olivia Lang einst am Fluss entlang, in dem Virginia Woolf, genau.
Das ist ja fast wie
umgebracht hat.
Das ist ja fast wie ein literarischer Essay dann, oder? Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, so ein Memoir, literarischer Essay, ne, ein bisschen Sachbuch. Und interessant ist für mich, wie das Buch dann wirklich auch durch diese Beschäftigung kippt und aus dem Verzicht auf Sex und sozusagen dieses Beziehungsthema, was in der ersten Hälfte sehr stark ist und wo es viel darum geht, was hat diese Ex mir noch mitgegeben und dann hänge ich da noch dran, wird ein Buch über die Suche nach Glaube und Spiritualität abseits der Kirche. Und ich will nicht alles vorwegnehmen, was Melissa Febers auf ihrer Reise erlebt, aber gern noch ein paar Erkenntnisse mit dir teilen, Din, und auch auf die Sprache und den Aufbau dann noch ein bisschen eingehen. Einerseits eröffnet dieses Buch und eröffnet Melissa Febers auch eigene Gedanken in dem Fall, nochmal ein neuen Blick oder haben zumindest das für mich getan, auf die Frauen, die im Zölibat gelebt haben im Mittelalter. Febers schreibt darüber, dass diese Frauen halt dadurch ja eine Möglichkeit hatten, selbstständig und viel selbstbestimmter sozusagen zu leben im Kloster ohne Sex, als sie das jemals sonst in der mittelalterlichen patriarchalen Gesellschaft gehabt hätten, ne? Also zumindest 99% der Frauen. Und das fand ich so ganz interessant und sie fragt sich auch dann so ein bisschen, wie viele da vielleicht auch so ihr lesbisches Liebesleben weiter ausleben konnten in diesem Rahmen, versteckt hinter sozusagen Zölibat, Klostermauern und Kutten, ne? Also das fand ich einfach nur einen sehr interessanten Gedanken oder eine sehr interessante Beobachtung, die dieses ganze Feld nochmal geweitet hat und sie hat dann auch verschiedene Erkenntnisse. Zum Beispiel beobachtet sie, die Schriften christlicher Mystikerin liest sie. Und da geht es ja oft auch um Erregung im Angesichts Gottes halt eigentlich, ne? Und sie schreibt dann, einige dieser Schilderungen lesen sich wie unverhohlene Erotika oder wie Jesus-Fanfiction ziemlich kinky und aller keuschen Metaphorik beraubt. Andere, wie die der Hildegard von Bingen, erscheinen eins mit der Welt wie eine über den Körper erlangte spirituelle Erfahrung. Und das ist die Erfahrung, die sie halt sucht. So, ne? Also so, sie erkennt quasi sich einerseits wieder und andererseits will sie das, wo diese Nonnen halt hingekommen sind oder zumindest was sie beschreiben. Das, danach sehnt sie sich irgendwie. Ich habe schon gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend, welche Vorbilder sie sich da sucht und was sie über die schreibt. Und auch spannend, und ich glaube, das ist auch was, was viele nachvollziehen können, sozusagen abseits jetzt, ob das mit Erotik, ob das mit Sex, ob das mit unserem Beziehungsverhalten zu tun hat. Aber diesen Gedanken von einen Schritt zurücktreten, sich mal ein bisschen Ruhe nehmen, sich mal sozusagen von dem ständigen Dauerrauschen der Welt so ein bisschen zurücknehmen. Dazu schreibt sie, obsessive Menschen haben nicht viel Zeit für das, was nicht ihre Obsessionen betrifft. Ein einziges Thema kann uns jahrelang, wenn nicht gar ein Leben lang beschäftigen. Und ich glaube, wenn man sozusagen das Internet auch als eine Obsession begreift, der die meisten von uns halt verfallen sind, dann kann man in diesem Buch sozusagen sehr viel finden von diesem, ich gehe mal raus, ich gehe mal in mich, ich versuche mich mal von allem so ein bisschen, was auch immer das in deinem Leben ist, so abzukapseln. Deswegen funktioniert auch das Buch auch auf dieser Ebene sehr gut. Kritikpunkte habe ich trotzdem. Und zwar wird halt stellenweise das werden stellenweise die Erkenntnisse sehr lang ausgewalzt. Also ich finde, dieses Buch hätte auch gut 100 Seiten weniger vertragen. Sie macht sich zum Beispiel Gedanken darüber dann, ob zur Enthaltsamkeit auch gehört, dass sie jetzt nicht mehr masturbieren darf oder ob das nicht mit dem Thema zu tun hat, weil es ja um Beziehungen geht. Und das Ganze nimmt dann irgendwie ein ganzes Kapitel ein und man ahnt quasi schon, du kennst das vielleicht manchmal in so Büchern, wo du eigentlich schon von den ersten zwei Sätzen des Kapitels ahnst, wo es hinführt, so. Und dann liest du es 10, 20 Seiten und denkst dir so, ich weiß es, ich weiß, was, wo du hin willst auch,
und,
ne?
Und
man spürt es schon so durch. So, du,
welches Ergebnis, zu welchem Ergebnis kommen wir? Masturbation, ja oder nein?
So, möchtest du gerne wissen?
An dem Beispiel würde mich jetzt schon mal interessieren, weil ich würde jetzt, mein Guess,
ja.
Ich würde sagen, sie sagt, es hat nichts damit zu tun, es ist okay.
Ja, genau.
Ja.
Und das ahnt man eben relativ schnell und dann denkt man sich so, okay, hätte man das auch ein bisschen schneller machen können. Auch an anderer Stelle ging es mir beim Lesen so, dass ich so dachte, also sie vergleicht sich dann natürlich auch irgendwann in dem Prozess, was man ja auch tut, mit diesen Nonnen. Und dann hatte ich so ein bisschen diesen ersten Impuls zu sagen, ja komm, du hast jetzt 3 Monate auf Sex verzichtet und diese Nonnen haben zumindest nach außen hin ihr Leben diesem Prozess gewidmet. Mhm. Und wenn du jetzt sozusagen an der Stelle kommst und sagst, hier, ich habe schon diese tiefen Erkenntnisse erlangt durch meine Enthaltsamkeit und durch mein enthaltsames Leben und das dann so einfach durchs Nebeneinanderstellen mit den Nonnen und diesen Orden vergleichst, da war ich dann manchmal so ein bisschen so, okay, es ist aber schon auch sehr, sehr einfach oder sehr, sehr leicht sozusagen so. Und das kam mir dann irgendwie so ein bisschen, hat mich dann an gewissen Stellen irritiert und dazu würde ich auch stehen und dabei bleiben. Aber was man natürlich schon immer bedenken muss und warum Literatur ja auch was total Faszinierendes und Gutes ist, ich bin kein Mensch, der nachvollziehen kann, dass man sich in der Beziehung so komplett verliert, dass man die Notwendigkeit hat, jeden Tag sozusagen sich wieder nach sowas zu sehnen, sich was zu suchen, wie sie ihr Verhalten beschreibt. Das heißt, diese Art der extremen Obsession, die auch von ihr selber als unangenehm oder auch als falsch, vielleicht auch auf eine Weise krank oder kaputt oder wie auch immer man das gut fassen will, erlebt wird und beschrieben wird, das habe ich nicht. Und das heißt, für mich wäre es auch nicht so ein Ding, 3 Monate einfach zu sagen, okay, ich verzichte da drauf so, während das halt für sie ein Riesending ist. Und für sie ist es eine Herausforderung. Und ich denke, das haben wir ja auch alle irgendwie in unserem Leben, weißt du, dass du was hast, wo es auch bei mir ein Riesending wäre, da 3 Monate drauf zu verzichten. Und dementsprechend muss man das sozusagen auch ein bisschen aus der persönlichen Brille immer mit bewerten. Und auch sagen, dass es halt für sie ein anderer Prozess sicherlich auch ist. Und die Sprache ist jetzt nicht extremst besonders, würde ich sagen. Es ist flüssig geschrieben, es ist gut geschrieben. Was aber sehr gut ist, ist der Aufbau. Also sie schafft es immer wieder, so Klammern aufzumachen in dem Buch, die dann irgendwann zwischendurch auf so eine sehr erfüllende Weise sozusagen geschlossen werden. Und dadurch bleibt man immer so dran und man wird so reingesogen in das Ganze. Das geht hin bis vom ersten bis zum letzten Satz, wo sich auch nochmal so ein Kreis schließt. Und insofern fand ich es einfach sehr interessant, dass wir gesagt haben, wir machen eine Folge zur Asexualität und am Ende landen wir irgendwie beim Zölibat und bei Nonnen im Mittelalter. Ja, und bei Enthaltsamkeit und bei der Suche nach Gott. Also ich finde den Bogen sehr schön, den unsere heutige Folge geschlagen hat.
Da stimme ich dir zu und ich möchte noch eine Klammer schließen, wenn ich jetzt nochmal von außen auf diese beiden Bücher gucke, auch zur Einordnung für alle, die gerade zuhören. Ich glaube, was Maria Popov macht, ist, sie schaut von sich aus und öffnet sich sozusagen in die Welt. Es hat auch einen sehr großen Community-Charakter, dieses Buch, ne? Das heißt ja auch kein Bockclub und immer wieder werden Menschen eingeladen, sich diesem Club zugehörig zu fühlen. Und ich glaube, das ist dieses, ich brauche eine Sprache für etwas, was mich betrifft. Ich muss Begriffe finden, ich muss mich abgrenzen, damit ich drüber reden kann. Und gleichzeitig möchte ich aber dieses Spektrum, Asexualität ist ein sehr großes Spektrum, eben auch aufmachen und andere einladen. Und da gehe ich dann eben so weit, dass ich auch explizit nicht asexuelle Perspektiven einbeziehe, um überhaupt das ganze Thema erstmal greifbar zu machen. Und bei Dry Season haben wir ja fast ein bisschen einen umgekehrten Ansatz, nämlich ich gehe zwar raus in die Welt und recherchiere und schaue mir andere an, aber eigentlich ist es eine Reise ins Innere und sich selbst zu verstehen und eine ganz eigene Perspektive zu entwickeln und eben nicht so dieses, ich muss mich irgendwo zugehörig fühlen, weil es ja hier nicht um Asexualität als sexuelle Orientierung geht, sondern eher um genau, eben einfach sexnüchtern zu sein, enthaltsam zu sein für einen gewissen Zeitraum. Und gleichzeitig können beide Bücher uns Perspektiven, neue Perspektiven auf Sex geben. Und vor allem neue Perspektiven darauf, wie es ist, Sex nicht zum Mittelpunkt des Lebens zu machen. Aber da hast du recht, auch mit dieser persönlichen Perspektive. Ich finde das auch sehr, sehr interessant, dass auch Maria Popov sich dieses große Bedürfnis hat, sich davon abzugrenzen, dass sich alles um Sex dreht in der Gesellschaft. Und es stimmt. Und gleichzeitig merke ich eben auch, wie du das gesagt hast, du hast keinen Bedarf, hier 3 Monate enthaltsam zu sein, weil das für dich keinen Suchtcharakter hat, in einer Beziehung zu sein. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, mein Leben dreht sich jetzt nicht 24/7 irgendwie um Sexualität. Und ich glaube, das ist ganz interessant, dass diese Bücher, und da spreche ich jetzt, glaube ich, für uns beide, trotzdem extrem erhellend sein können. Und das ist ja auch immer so ein Problem, was viele Sachbücher haben. Die werden dann irgendwie verworfen als persönliches Leseerlebnis, weil man denkt, mit dem Thema kann ich nichts anfangen. Ich glaube, hier lässt sich schon über beide Bücher sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt, auch wenn man im ersten Moment denkt, das hat doch mit mir gar nicht so viel zu tun.
Was vom Tage übrig blieb. Die gleiche Substanz, aus der wir bestehen, der Baum über uns, der Stein unter uns, der Vogel, das Tier, der Stern, wir sind alle eins, alle bewegen sich auf das gleiche Ende zu. Das ist ein Zitat von P.L. Travers, an die wir heute erinnern wollen, Lynn, und sie wurde 1899 als Helen Linton Goff im australischen Busch in Maryborough, Queensland, geboren. Ihre Mutter ist Australierin, ihr Vater aber irischer Abstammung und er hat leider ein sehr starkes Alkoholproblem, weshalb er schon stirbt, als Travers noch 7 Jahre alt ist und noch nicht Travers heißt. Ich habe aber der Einfachheit halber entschieden, dass sie bei uns direkt Travers heißt, statt diesen langen Namen zu nehmen. Und Travers ist ja auch der Name, für den sie sich später entscheidet. Die Mutter zieht mit Travers und ihren 2 jüngeren Schwestern nach Borrell, wo sie 10 Jahre lang mit einer sehr exzentrischen Großtante namens Helen Moorhead zusammenlebt. Man kann sich das sehr schön vorstellen und im Haushalt der Travers-Frauen hat Literatur einen wichtigen Stellenwert, was eine Sache ist, die auch schon von dem Vater sozusagen mitgekommen ist. Und schon als Jugendliche beginnt Travers dann Gedichte zu schreiben, die in Teilen auch veröffentlicht werden. Zeitgleich versucht sie sich als Schauspielerin und legt sich nach der Schule dafür einen Künstlerinnennamen zu, nämlich Pamela Linton Travers. Das heißt, da kam dieser Name aus der Schauspielerei. Und das ist der Vorname des Vaters, ist quasi dann der neue Nachname. Und sie schließt sich einer Shakespeare-Schauspieltruppe an, wie man das dann so macht, und geht in Australien und Neuseeland auf Tournee.
Oh, herrlich, das erinnert mich so an diese englischen Schauspielgruppen, die so übers Land gezogen sind und überall Shakespeare gegeben haben. Ja.
Genau, und das ist auch ihr Traum tatsächlich. Sie will nach England, nach Irland, sie fühlt da eine starke Verbundenheit hin, obwohl sie da noch nie war. Und 1924 ist es dann endlich soweit, im Alter von 25 Jahren reist sie nach Großbritannien. Sie hat Verwandte in Großbritannien, die da zu ihrer Großtante sozusagen dazugehören.
Zu der exzentrischen
Großtante, den Moorhead-Verwandten. Und sie lässt sich in London bei denen nieder und arbeitet einige Zeit als Theaterkritikerin. Da beginnt sie mit diesem Beruf für verschiedene Publikationen. Dann sendet sie ein Gedicht an George William Russell, auch bekannt als AE, einfach nur die Anfangsbuchstaben. Und der ist Schriftsteller, Mystiker und Herausgeber des Irish Statesman. Und der veröffentlicht nicht nur das Gedicht, sondern wird auch zu einer Art Mentor und Freund für P.L. Travers. Durch ihn lernt sie die Arbeiten des Dichters und Mystikers William Butler Yeats kennen. Das sage ich deshalb auch dazu, weil wir kennen ihn natürlich als Dichter, aber vielleicht ist sozusagen seine Berufung als Mystiker nicht so bekannt. Und wir landen hier auch wieder so ein bisschen bei Melissa Phoebos, die sich ja sehr viel mit Mystik auseinandergesetzt hat. Und diese Nonnen, mit denen sie sich auseinandergesetzt hat, das waren auch alles Mystikerinnen. Und das ist auch ein Thema, was P.L. Travers ihr ganzes Leben lang begleitet. Sie interessiert sich für Mythen, für Märchen und für die Bedeutung, die diese Geschichten und diese Erzählungen für das zeitgenössische Leben haben. Und das ist so ein bisschen so ein Lebensthema, was über allem für sie drüber steht und ihr Erkenntnisinteresse ist. Diese Männer, die sie da kennenlernt durch George William Russell, also Yeats, und dann auch einen bekannten russischen Mystiker namens George Gurdjieff, die werden zu so einer Art spiritueller Gurus für sie. Also deren Schriften liest sie und die haben eine sehr große Bedeutung für ihr Leben und für ihr Weltbild. Von 1927 an lebt sie mehr als 10 Jahre zusammen mit Madge Bernard, der Tochter von Sir Francis Bernard, einem Dramatiker und Zeitungsmacher. Und die zwei Frauen teilen sich erstmal eine Wohnung in London und dann ein kleines strohgedecktes Häuschen namens Pound Cottage in Mayfield, Sussex. Es ist nicht so ganz klar, was für eine Beziehung die geführt haben, aber es wird für sie, zumindest mit erwachsenen Menschen, die längste Beziehung bleiben, die sie irgendwie, oder die längste Zeit bleiben, die sie mit einem Menschen zusammengewohnt hat. Ansonsten lebt sie wirklich die meiste Zeit allein, aber teilweise auch noch mit einem Kind, dazu komme ich noch. In den 1930er Jahren unternimmt Travers mehrere Reisen ins Ausland. 1932 besucht sie Russland und 2 Jahre später erscheint dann ihr erstes Buch, also jetzt nicht mehr nur ein Gedicht oder eine Kritik. Das heißt Moskau Excursion, also sie schreibt quasi über diese russische Reise und benutzt dann auch das Pseudonym P.L. Travers. Und in der gleichen Zeit oder rund um diesen Zeitraum, Anfang der 1930er Jahre, muss sie sich von einer Lungenkrankheit erholen. Und in dieser Zeit, es ist immer so schön, wie diese Anfangsgeschichten dann so gesponnen werden, ne, wo man manchmal im Nachhinein gar nicht meint, weiß, ist das jetzt literarisch zu schön, um wahr zu sein oder war es wirklich so? Gut, sie sitzt, wir nehmen an, es war so. Sie hat die Lungenkrankheit, sie muss sich erholen, sie überlegt. Und dann fällt ihr die Geschichte eines Kindermädchens ein, nämlich die Geschichte der mysteriösen Mary Poppins. Und sie lässt sich dabei sehr inspirieren von so Autoren wie James Barry, Beatrix Potter, A.A. Milne und Lewis Carroll. Das heißt, wir haben hier wirklich so die britischen Kinderbuchautoren und Autorinnen, ne? Also wenn man nur ein paar Bücher, Winnie the Pooh, Alice im Wunderland, Peter Pan, also das sind die Autoren, die ich jetzt gerade genannt habe, diese Bücher haben die gemacht. Und genau, davon lässt sie sich inspirieren. Im Zweiten Weltkrieg arbeitet sie für das britische Informationsministerium und 1939, auch zu einem interessanten Zeitpunkt, wenn man das so sieht, also mitten im Krieg adoptiert sie ein Zwillingsbaby, einen Jungen aus Irland, aber sie adoptiert nur einen von den Kindern und erzählt ihrem Sohn auch nie, dass es noch einen anderen gibt. Und das kommt dann erst später raus und sie will aber nicht, dass er sie trifft und dass er seinen Zwillingsbruder trifft und ist da auch relativ rigoros. Er macht es dann trotzdem und es kommt zum Zerwürfnis später dann zwischen ihr und ihrem Sohn oder ihrem adoptierten Sohn.
Aber warum will sie das nicht? Es ist ja immer meine größte Horrorvorstellung, dass ich eigentlich einen Zwilling habe. Ich meine, das ist nicht so, das wurde erwiesen, aber das ist doch, also vielleicht mystifiziere ich diese Verbindung, aber ich denke mir so,
es ist auch hart. Es ist allerdings dann so, dass, ich meine, dadurch, dass die zwei dann nie zusammengelebt haben, ist die Begegnung für den Sohn relativ ernüchternd, wohl der Bruder ist ein Alkoholiker und sitzt irgendwo und hat da so sein kleines Leben. Und ehrlich gesagt ist es dann am Ende so, dass durch diese Ernüchterung auch der Sohn dann wieder zu P.L. Travers so ein bisschen zurückfindet. Aber es klingt schon so, als ob das Verhältnis zwischen den beiden zumindest nicht dauerhaft konfliktbefreit war. Wegen der Bombardierung von London nimmt sie hat ja dann dieses kleine Kind, einen kriegsbedingten Aufenthalt in New York an, also arbeitet dann dort. Und auch da ist es wieder interessant, sie lernt John Collier kennen und der ist der Beauftragte für Angelegenheiten der indigenen Völker in den USA. Und durch ihn knüpft sie Kontakte zu Navajo, Pueblo und Hopi-Stämmen im Landesinneren der USA und verbringt dann viel Zeit da und fühlt sich auch da wieder deren Verständnis der Welt und der Spiritualität sehr verbunden und nimmt da auch wieder sehr viel mit. Das heißt, diese innere Suche, dieses mystische Verständnis davon, dass die Welt größer ist als wir selber und größer als das, was wir vielleicht so auf den ersten Blick sehen, das ist was sie die ganze Zeit beschäftigt. Und über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren zwischen 1934, da waren wir bei der Lungenentzündung und den ersten Ideen,
Mary Poppins.
Und 1988 genau schreibt sie nämlich die Mary Poppins Bücher, es kommen verschiedene raus. Mhm. Und ihrer eigenen Aussage nach sind das keine Bücher für Kinder, aber so sagt sie, Kinder waren so nett, sich dafür zu interessieren und sie zu lesen. Und in den meisten Büchern, und das fand ich auch nochmal interessant, weil mir das nicht so bewusst war, ich muss auch sagen, ich bin nicht unbedingt mit diesen Mary Poppins Büchern so krass aufgewachsen, aber man kennt natürlich diese Figur. In den meisten dieser Bücher oder an vielen Stellen geht es eben auch um die Mysterien der Welt. Also häufig geht es zum Beispiel um astronomische Phänomene, den Kosmos. Mary Poppins kommt ja auch so aus dem Himmel runter mit diesem Regenschirm und letztlich hat sie es geschafft, in diese Kinderbuchwelt ihr Interesse und ihr Verständnis davon, dass die Welt größer ist als das, was man auf den ersten Blick sehen kann, mit einzubringen. Und dann kommt eine Episode, die sehr berühmt geworden ist. Die hat sogar einen eigenen Film gekriegt über ihr Leben. Und zwar geht es da um Walt Disney. Walt Disney hat nämlich den Fall, dass er in den frühen 1940er Jahren 3 Mary Poppins Bücher sind erschienen und er hat eine 11-jährige Tochter zu Hause und die lacht und kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus, als sie dieses Buch liest oder diese Bücher liest und sie will, dass er die Bücher verfilmt. Und er sagt, okay, mach ich, das klingt gut, er liest auch die Bücher und dann versucht er 20 Jahre lang P.L. Travers zu überreden, dass er die Bücher verfilmen darf. Sie will das nicht, sie findet nämlich seine Filme, Schneewittchen und was dann raus ist, seine Versionen sozusagen der Märchen, die ihr ja auch viel bedeuten, einfach zu flach und zu hohl und ist dagegen, dass er das verfilmt. Der Film darüber heißt Saving Mr. Banks und ist mit Tom Hanks und Emma Thompson in den Hauptrollen und letztlich haben die halt die ganze Zeit dieses, also er gibt auch nicht auf, er fragt immer wieder nach und irgendwann sagt sie dann zu, man vermutet so ein bisschen auch aus Geldgründen und es lohnt sich finanziell für sie auch. Danach werden ihre Bücher nochmal erfolgreicher, Mary Poppins wird komplett gespielt von Julie Andrews quasi zu so einer Figur im kulturellen Kanon, die auch ein Bild jetzt, wo man jetzt auch ein Bild dazu hat. Es gibt ja bis heute auch Neuverfilmungen immer wieder. Es ist allerdings so, dass sie schon, glaube ich, am Ende nicht ganz zufrieden ist mit dem Ergebnis und auch sich bestätigt sieht. Aber ja, sie hat es gemacht und sie hat ihr Geld gekriegt. Warum auch nicht? 1976 gründet sie mit ihrem Freund D.M. Dooling, ebenfalls Schriftsteller und Anhänger auch von Gurdjieff, diesem russischen Mystiker, eine Zeitschrift namens Parabola. Und darin versuchen sie, Ausgabe für Ausgabe Mythen und alte spirituelle Traditionen zu erforschen. Und jede Ausgabe widmet sich einem universellen Thema wie Erinnerung oder Tod, also so ganz großen Themen. Und Travers schreibt mehr als 40 Aufsätze für die Zeitschrift und ist auch als beratende Redakteurin tätig. Ich fand es irgendwie sehr interessant zu sehen, wie eine Autorin, die im Nachhinein vor allem für ihre Kinderbücher berühmt ist, über eine Figur und darauf sozusagen so festgelegt ist, sich aber ihr ganzes Leben lang für was ganz anderes interessiert hat und das auch in ihre Kinderbücher mit eingebracht hat. Und 1977 erhält sie den Officer of the Order of the British Empire, OBE. Das ist sozusagen die Vorstufe zu Dame und Knighthood, also ne?
Zu Ritterschlag.
Genau, genau. Und dann heißt du ja in England, für die Frauen ist es ja The Dame, die ist dann Dame Judy Dench zum Beispiel, die Schauspielerin. Und es gibt aber noch OBE, das ist sowas davor. Ist aber eine Auszeichnung, die sie erhält und das heißt, sie ist schon zu Lebzeiten auch durch die Verfilmung eben eine anerkannte Autorin. Allerdings zieht sie sich immer mehr zurück und ihre letzten 17 Jahre, also wirklich auch noch eine ganze Zeit, lebt sie in einem Haus in Chelsea in London und sieht nur auch nur noch wenige Menschen, bevor sie im Alter von, also im Jahr 1996, an einem epileptischen Anfall stirbt. Das heißt, sie ist schon auch eine Autorin, die oft sehr zurückgezogen lebt und auch so ein sehr eigenes Leben geführt hat. Aber ein sehr interessantes. Und dann, Lynn, lass uns anstoßen. Ich muss meine Tasse holen. Sag mal was.
Ich finde es irgendwie schön, wie heute schon wieder so unsere Themen ineinander greifen. Sehr, sehr interessante Sachen und vielen Dank auch, dass du mir diese Autorin nahegebracht hast, über die ich jetzt ganz anders denke, weil ich nicht nur den Namen Mary Poppins mehr mit ihr verbinde, sondern ein viel weit gefächerteres Interesse und ich freue mich, mich da nochmal neu reinzustürzen.
Also auf P.L. Travers.
Cheers. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.